So, ihr Lieben, ich will heute lehren und ich bete, dass der Heilige Geist uns hilft, aufzunehmen und zu verstehen und uns zu bewegen und auch zu erschüttern. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust. Ich gebe mich dir hin und will mich dir zur Verfügung stellen. Ich danke dir für dein kostbares Wort, Herr, welches Kraft hat und was lebendig ist. Ich vertraue darauf, Jesus, dass dein Wort in uns bewirkt, wovon es spricht. Danke, dass du da bist. Wir ehren dich, Jesus. Komm mit deinem Licht, Heiliger Geist, dass wir sehen können, wo wir im Irrtum sind, dass wir klarer Dinge wahrnehmen können. Ich bete darum, Heiliger Geist, bring Reaktionen in uns hervor, die wichtig und richtig sind. Ich bete, dass du überwindest, wo wir in Routine sind oder irgendwie gleichgültig, selbstgerecht. Tu dein Werk, Herr. Du bist absolut für uns und mit uns, Jesus. Segne diese Zeit jetzt in deinem Namen. Ich möchte mit ein paar Zitaten beginnen von Jesus, mit großartigen Versprechen oder Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Und zwar die erste Schriftstelle ist Matthäus 7, Vers 7. Ist das jemand doch zu frisch, wenn wir hier die Türen offen haben? Sollten wir wieder zumachen oder was denkt ihr? Ja, ne? Ich denke, wir machen wieder zu, Thorsten. Also, Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das ist ein Versprechen von Jesus, dass jeder Bittende empfängt. Und jeder meint jeder. Da ist niemand davon ausgenommen. Noch eine andere Schriftstelle, Lukas 11, Vers 9. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Hier nochmal eine zweite Stelle dazu. Und wir können gehen zu Markus 11. Auch hier eine Passage zum Thema Gebet. Ich beginne mal Markus 11, Abvers 20. Als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist doch stark. alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Danke, Jesus, für diese kostbaren Worte. Das hat uns nicht irgendein Mensch versprochen, der hinterher merkt, dass er sich da irgendwie vielleicht ein bisschen übernommen hat. Das hat Jesus gesagt. Und das ist die Wahrheit. Und wären wir nicht so in frommen Gewohnheiten, würde uns das sogar freuen. Und würde das irgendeine Art Begeisterung bei uns auslösen. Noch eine andere Schriftstelle aus Johannes 16, Vers 24. Da sagt Jesus: Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Jesus hat zuvor darüber gesprochen, dass er sterben würde und auferstehen würde. Und darauf bezieht er sich, wenn er sagt, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Und dann fordert er uns auf, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also wir haben eine Menge von Schriftstellen, die uns dazu auffordern, die uns ermutigen, zu beten und auch zu bitten. Und wir haben eine Menge Verheißungen in der Schrift, dass wir das, was wir bitten, empfangen. Und dass der Herr unser Gebet erhört. Und der Grund, warum die Begeisterung sich bei uns massiv in Grenzen hält, ist, dass wir, ich denke ausnahmslos alle, erlebt haben, dass wir bitten und nichts empfangen. Und das ist die große Frage, um die es heute geht. Warum beten wir und empfangen nicht, was wir beten? Wieso steht hier eindeutig, dass der Herr unsere Bitten erhört? Und das gibt auch 1. Johannes 4 Stellen, die Bibelfesten kennen die Stellen alle. Wenn wir beten und Dinge den Herrn bitten, dann sollen wir nur glauben, dass wir es schon empfangen haben und wir werden es empfangen. Es gibt eine Menge Schriftstellen in dieser Richtung. Die Frage, auf die ich heute eingehen möchte, ist, warum erleben wir das nur zum Teil oder vielleicht überhaupt nicht? Ich denke, wir können soweit übereinstimmen in dem Moment, dass Jesus nicht lügt und dass Jesus auch seine Versprechen hält, und zwar zu 100%. Und dass diese Verheißungen, dass jeder Bittende empfängt und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan und jeder, der sucht, der wird finden, das ist die Wahrheit. Wie bringen wir das zusammen? Wie gehen wir jetzt damit um? Da gibt es, glaube ich, ein Vakuum im Leben vieler Gläubige. Wir haben diese Verheißung auf der einen Seite. Es gibt feurige Prediger, die diese Schriftstellen lernen können. Und da ist große Begeisterung im Saal. Gibt da so ab und zu, meistens wenn ich in Ungarn bin, sehe ich dort irgendwie Bibel-TV. Und da gibt es so Prediger, die können darüber feurig und mit Begeisterung predigen und der ganze Saal jubelt und schreit Halleluja und es gibt stehende Ovationen und stehenden Applaus, weil das einfach wunderbare Schriftstellen sind, weil Jesus so genial ist, weil er unsere Bitten erhört, damit unsere Freude vollkommen ist. Ja, und dann gibt es dieses Vakuum. Schön. Mir fallen da eine Menge Sachen ein, da habe ich gebetet und da war gar nichts. Und jetzt habe ich schon mal gebetet und irgendwie, ja, bei mir funktioniert das nicht oder bei mir ist es vielleicht anders. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns an der Stelle ein Stück vorwärts bringen will. Dass wir besser verstehen und das ist der Grund, warum ich die Lehre vorbereitet habe, weil der Heilige Geist so in den letzten ein, zwei Wochen ab und an mal zu mir gesprochen hat über Hindernisse, die unsere Gebete verhindern. Und ich denke, dass uns das ein Stück Aufschluss gibt, warum unser Erleben sich vielleicht zum Teil oder ganz und gar von diesen Verheißungen von Jesus unterscheidet. Und ich war dann doch erstaunt, wie viele Schriftstellen es dazu gibt, wobei ich denke, dass ich bei Weitem nicht vollständig bin hier. Aber wir wollen uns, also das gibt zwei Teile. Zum einen wollen wir uns anschauen, was sind Hindernisse, die unsere Gebete verhindern, die verursachen, dass der Herr uns nicht hört, nicht hören will, nicht hören kann. Und zum Zweiten, im zweiten Teil, möchte ich aus der Bibel heraus Bedingungen nennen, damit der Herr unser Gebet hört, weil diese Aussagen von Jesus sind wahr. Er liebt es, auf unsere Gebete zu antworten und zu reagieren. Er liebt es, uns zu beschenken. Er liebt es, Gebete zu erhören. Und wir sollen und wir müssen trainiert sein, viel stärker aus Gebet heraus zu leben und uns auf den Herrn zu verlassen in unserem gesamten Leben. Viel, viel mehr als jemals zuvor. Wir haben jetzt in den letzten Tagen in den Nachrichten gesehen, wie schnell sich Dinge ändern. Und wie gut ist es dann, wenn wir wissen, wie wir uns auf den Herrn verlassen können. Wenn wir wissen, wie wir beten, damit er uns hört. Also erster Teil, Hindernisse für Gebetserhörung. Da wollen wir gehen zu Jesaja. Das Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1, ich lese 10 bis 19. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom, horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Jungstieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Schabbat, das Einberufen von Versammlungen. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Also diese Passage beginnt mit der Anrede, Anführer von Sodom, horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra, obwohl sich diese Prophezeiung nicht an diesen Ort richtet, sondern das ist ein Sinnbild, dass Gott sein Volk sieht wie die Menschen von Sodom und Gomorra. Und es geht ihnen dabei um den geistlichen Ehebruch. Im Alten Testament wirft Gott seinem Volk oft Hurerei vor und das meint nicht im wörtlichen Sinne, dass Männer zu irgendwelchen Huren gehen, sondern das meint, dass das Volk ihren lebendigen Gott verlassen hat. Und das Volk seinen Gott verlässt und anderen Göttern nachhängt. Und das bezeichnet das Alte Testament oft mit Hurerei, geistliche Hurerei. Diese ganze Aufzählung, wo Gott sagt, ich will eure Feste nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, ich will eure Opfer nicht, kann man zusammenfassen. Wenn unser Herz geteilt ist, wenn unser Herz nicht ungeteilt beim Herrn ist, dann nützt der religiöse Betrieb überhaupt nichts. Das ist die Kernaussage, auf die es mir ankommt aus dieser Textpassage. Wir können so viele Gottesdienste besuchen, wie wir wollen, oder so viele Gebetsversammlungen, und wir können auch zu Hause derartige Dinge tun. Wenn unser Herz nicht ungeteilt bei ihm ist, dann ist Gott hier sehr, sehr klar, wenn er sagt, dass er das nicht hört, auch wenn wir noch so viel beten. Und der Herr sagt, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Und das möchte ich so als ersten Punkt nennen, dass Sünde in unserem Leben, die wir tolerieren. Also ich hatte ja gesagt, wir reden über Hindernisse für unsere Gebete. Als erstes Sünde, die wir tolerieren in unserem Leben, stellen definitiv ein Hindernis dar, dass der Herr unsere Gebete, unseren Lobpreis annimmt oder hören möchte. Es gibt auch noch eine andere Passage im Alten Testament mit ähnlichem Inhalt, wo aufgezählt wird, was das Volk alles vom religiösen Betrieb her tut, weil es vorgeschrieben ist, weil es über viele Jahre so getan wurde, wann welche Opfer, wann wie welche Feste gefeiert werden. Und Gott sagt, all das kann ich nicht mehr ertragen. Es wird mir übel, ich will es nicht hören, ich will es nicht sehen. Weil schon immer dem Herrn das Wichtigste ist, wie es in unserem Herzen aussieht. Lieben wir ihn von ganzem Herzen oder nicht? Schon zu Zeiten des Alten Testaments ist es das, worum es dem Herrn geht. Und wenn das Herz innerlich abgewichen ist von ihm und wir andere Götter lieben, wenn wir die Welt mehr lieben als ihn, dann ist all das, was wir noch an religiösen Aktivitäten tun, eigentlich vergeblich. Das sagt dieses Kapitel. Und der Herr ist so ein liebender und gnädiger Gott, dass er in Vers 18 anbietet und sagt, wären eure Sünden so rot wie Karmesin oder so rot wie Purpur, schneeweiß sollen wir werden oder so weiß wie Wolle. Also es ist nicht der Endstand, dass Gott sagt, okay, ihr seid abgewichen, von daher, ich will keine Gebete mehr hören, das war's, sondern er sagt hier, wenn ihr zu mir umkehrt, egal wie furchtbar das ist, egal wie schlimm ihr gelebt habt, egal in welchen Sünden ihr wart, das wird schneeweiß. Ich will euch reinigen, ich will euch bei mir haben. Also Hindernis Nummer 1, Sünden in unserem Leben, die wir tolerieren. Ich rede hier nicht davon, dass wir sündigen und darüber erschrecken, um Vergebung bitten. Das ist das, was der Herr liebt, wenn wir sofort, nachdem wir gesündigt haben, zu ihm umkehren. Und wenn dieser Prozess begleitet ist von unserem Willen, wir wollen lernen, das Böse zu hassen. Wir müssen das hassen. Wir müssen lernen, das zu hassen, was Gott hasst. Und wir müssen lernen, zu lieben, was Gott liebt. Und das Neue Testament sagt es, dass Gott Gesetzlosigkeit hasst. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war mal der Sektenbeauftragte hier in der Versammlung und ich hatte darüber gesprochen, dass Gott Sünde hasst und dass wir das auch lernen müssen, das zu hassen, was Gott hasst. Und er sprach mich dann an und meinte, Gott würde nicht hassen, Gott wäre Liebe. Und daraufhin habe ich nochmal die Schrift genau angeschaut und es gibt einige Passagen, wo es sehr klar zum Ausdruck kommt, was Gott hasst. Götzendienst, Wahrsagerei und Zauberei sind Dinge, die Gott hasst und wir sollen die auch hassen. Sünde in unserem Leben, die wir tolerieren, die wir verteidigen, wo wir sagen, das ist halt bei mir so, wo wir den Standpunkt einnehmen in dem Bereich, da lasse ich mir nichts von niemand sagen, das ist meine Privatsache, hier lebe ich, wie ich will, verhindern definitiv unsere Gebete. Und ein religiöser Betrieb mit einem Herzen, was Sünde rechtfertigt und was Argumente anbringt, dass das so richtig ist oder nicht anders geht, was sich nicht demütigen will für Sünden, für verkehrtes Leben, ein religiöser Betrieb aus so einem Herz will der Herr nicht, es gefällt ihm nicht. Er spricht ja sein Volk an mit Leuten aus Sodom und Gomorra. Und ich weiß nicht, ob die Bevölkerung dieser Stadt so viel schlechter war wie unsere Gesellschaft heute. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Aufrechterhalten der äußeren Form, ich sage mal, der Religiosität oder der religiösen Aktivitäten nützen nichts, wenn unser Herz nicht bei ihm ist. Sünde oder böse Taten, die wir tolerieren, wo wir nicht danach suchen, dass der Heilige Geist uns auch aus sündigen und verkehrten Gewohnheiten herausbringt, verhindern unsere Gebete. Wir sind dann nicht in der Position, derartige Verheißungen, wie wir sie zum Anfang gehört haben, in Anspruch zu nehmen. Vers 19 ist eine ganz, ganz zentrale Wortgruppe. Wenn ihr willig seid und hört. Willig sein und hören. Das sind die kostbaren Eigenschaften. Das ist die erforderliche Haltung. Ich würde noch aus dem Text heraus ableiten. Die Weigerung, gehorsam zu sein. Glaube und Gehorsam gehören in der Schrift ganz eng zusammen. Und wenn wir uns weigern, gehorsam zu sein, wenn wir uns weigern, unser Leben auszurichten anhand des lebendigen Wortes, dann ist das ein Hindernis für unsere Gebete. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Vers 20, wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ich möchte großes Gewicht legen auf das Problem, in das wir geraten, wenn wir widerspenstig sind. Widerspenstigkeit stellt ein massives Problem in unserem Leben dar. Und das möchte ich euch zeigen noch anhand von ein paar anderen Schriftstellen. Also wir hatten hier schon im Jesaja, wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid. Wir schauen mal zu Psalm 68. 68, Vers 7. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene herausführt ins Glück. Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Also wenn du gefangen bist, das ist nicht das Problem, weil der Herr Gefangene herausführt. Jesus hat gesagt und hat damit die Propheten zitiert, ich bin gekommen, die Gefangenen in Freiheit zu entsenden. Das ist auch unser Auftrag, Gefangene in Freiheit zu entsenden. Widerspenstige bleiben in der Dürre. Ich bin überzeugt, dass manche Gläubige in der Dürre leben und manche über Jahrzehnte lässt sich bei manchen Leuten auf diese eine einzige Tatsache zurückführen, dass sie widerspenstig sind. Ich glaube, dass das für manche Leute der einzige Grund ist, warum sie in ihrem Glaubensleben nichts anderes als Dürre erleben. Ich habe dieser Tage eine eigene Predigt von mir gehört und ich war wirklich begeistert. Ich habe mir extra aufgeschrieben, die war vom 20.02. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte über Philipper 2 gelehrt, dass wir einmütig sein sollen und eines Sinnes und dass wir die Gesinnung Christi haben sollen und haben müssen. Und dass, wenn das Wort Gottes das so sagt, das nicht nur ein Gebot ist, sondern auch eine Verheißung, dass es möglich ist. Und ich habe mir das noch zu weiten Teilen nochmal angehört und ich hatte ausführlich darüber gesprochen, wenn wir in unserer Ehe Dinge haben, die nicht gut sind, und wenn wir registrieren, ich habe hier Sachen getan, die sind Unrecht, und ich muss meinen Ehepartner, meine Frau, meinen Mann um Vergebung bitten. Ich hatte in dieser Lehre ausdrücklich dazu aufgefordert. Wenn du das gehört hast am 20.02. und du hast definitiv in deiner Ehe Schwierigkeiten und da ist Streit oder Zerwürfnis oder Uneinigkeit und du hast nicht getan, was ich am 20.02. gesagt habe, nämlich deinen Ehepartner um Vergebung zu bitten, dann bist du widerspenstig. Der Deli und ich, wir hatten uns vor kurzem unterhalten, sie hatten eine Lehre vom Derek gehört, wo er sagt, wenn du den Rat eines erfahrenen Gläubigen nicht annimmst, dann bist du dumm. Ich möchte Menschen hier unter uns eindrücklich davor warnen, damit weiterzumachen, den Rat von erfahrenen Gläubigen, von uns Ältesten, von Leitern nicht anzunehmen. Ich möchte heute hier eine ernsthafte Warnung aussprechen. Wenn du am 20.02. gehört hast, dass du umkehren sollst und Buße tun sollst deinem Ehepartner gegenüber und du weißt, dass dich das betrifft und du hast es nicht getan bis heute, dann bist du widerspenstig und dann will Gott deine Gebete nicht hören. Wir müssen wieder dahin zurückkommen, dass wir hier nicht angenehme Predigten hören und zur Tagesordnung übergehen. Das, was wir hier lehren, das muss was in unserem Leben tun. Derek hat mal gesagt, jeder Ort von gesalbter Lehre, wenn sie nicht zu konkreten Resultaten führt, ist Schall und Rauch. Früher habe ich mich gefragt, was kann ich predigen? Später komme ich zu der Erkenntnis, was bewirke ich mit meiner Predigt? Das ist etwas, was ich mir zum Vorbild gemacht habe. Widerspenstigkeit behält in der Dürre. Leute, wenn ihr in der Dürre lebt, denkt über dieses Wort nach. Widerspenstigkeit ist, mehrere erfahrene Gläubige sagen da übereinstimmt etwas und du tust genau das Gegenteil, weil du weißt, was du weißt. Das ist Widerspenstigkeit. Ich möchte euch eine Passage lesen, das braucht ihr nicht aufschlagen, weil ich möchte, dass die Worte auf euch wirken. Das ist aus dem Timotheusbrief. Da schreibt Paulus an Timotheus, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn es etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Widerspenstige sind hier auf einer Ebene genannt mit Gesetzlosen, mit Sündern, mit Heillosen, mit Unheiligen, mit Mördern, mit Knabenschändern, mit Menschenhändlern, mit Lügnern. Widerspenstig zu sein ist kein Kavaliersdelikt im Reich Gottes. Das öffnet Tor und Tür für die Finsternis, unser Leben auszudörren. Das kann ein Grund sein, warum selbst deine wildesten Anstrengungen, um Wort zu lesen, dir absolut nichts bringen. Und du absolut gar nichts empfängst. Als ich die Lehre selber hörte, war ich wirklich berührt, wie klar der Herr da zu uns gesprochen hat. Und deshalb will ich das so klar nochmal nennen. Wenn Dinge sind in deiner Ehe oder deinem neuen Umfeld, wo du weißt, du bist einfach verkehrt und hier sind Dinge nicht so, wie sie sein sollen und du reagierst nicht, ist das Widerspenstigkeit. Wir können uns von dem Gedanke verabschieden, dass wir in solchen Dingen irgendwie unsere eigenen Spielräume eröffnen können, nach unserem eigenen Gutdenken. Ja, das mag schon zutreffen. Im Großen und Ganzen kann ich der Wahrheit zustimmen. Bei mir verhalten sich die Dinge aber anders. Lass uns gar nicht erst anfangen mit solchen religiösen Spielen. Ich möchte noch eine Schriftstelle nennen zum Thema Widerspenstigkeit. Und zwar ist das eine Passage aus dem 1. Samuel. Der Zusammenhang ist, dass Saul eigenmächtig handelt, weil Saul sehr auf seinen Ruf und auf seine eigene Ehre bedacht war, was ihm letzten Endes das Königreich kostete. Und hier ist ein Zitat von Samuel, das ist 1. Samuel 15 ab 22. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Es ist noch eine Schriftstelle, die meine Aussage belegen soll, dass Widerspenstigkeit kein Kavaliersdelikt ist, keine Kleinigkeit, sondern auf einer Stufe steht, hier mit Wahrsagerei und Götzendienst. Der Zusammenhang hier ist der, dass Saul unbedingt opfern wollte, um vor dem Volk gut dazustehen, obwohl vom Prophet die Anweisung war, warte. Aber Saul musste die äußere Form wahren und es ging ihm um seinen Ruf, um seine eigene Ehre. Und Gott sagt hier auch, wie ich es schon genannt habe, Schlachtopfer und das alles ist für mich zweitens. Es geht mir in erster Linie um Gehorsam. Es geht mir in erster Linie um die Herzen. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter und nutzt die zweite Chance von heute, Widerspenstigkeit abzulegen. Kehr davon um. Ich bin wirklich manchmal bedrückt darüber, was manche Leute unter uns für eine Resistenz gegen Beratung, gegen Rat entwickelt haben, was da für dickes Fell gewachsen ist. Und erfahrene Geschwister im Glauben reden seit Jahren, wie Dinge eigentlich funktionieren sollten und man bewegt sich keinen Millimeter. Widerspenstigkeit verhindert deine Gebete. Du bist außerhalb der Position, Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen zu können. Wenn wir Widerspenstigkeit nicht ablegen und auch als etwas anerkennen, was uns zerstört und was in das Herz eines Jüngers einfach nicht hineingehört, wenn wir das nicht sehen, das hat für unser Leben Konsequenzen. Und weder der Herr noch wir als Leitung werden euch vor den Konsequenzen bewahren. Was sind noch Hindernisse für unsere Gebete? Was steht ihm noch im Weg, dass der Herr uns erhören kann? Lasst uns aufschlagen Jakobus 4. Ich muss nochmal zurückkommen auf das Eheding. Ich denke, dass das für uns, denke ich, ziemlich alle ein bekannter Name ist, der Amerikaner Greg Violi, der inzwischen in Deutschland wirkt und auch diese wunderbaren Bücher geschrieben hat über die Natur von Jesus. Da ist viel tätig mit Eheseminaren und arbeitet da sehr viel und dient da sehr viel. Und von ihm ist ein Zitat, was ich glaube, was wirklich stimmt. Ich bin derselben Überzeugung. Er sagt, jede Ehe, sei sie noch so verfahren oder kaputt oder zerstört oder am Ende, wie man auch immer das nennen will, kann in einer Stunde vollkommen wiederhergestellt sein. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass das stimmt. Egal wie schlimm das sein mag und wie viele Jahre Dinge verkehrt liefen und wie man sich nicht mehr versteht, nicht mehr liebt, nicht mehr ausstehen kann, was weiß ich. Wenn eine echte Umkehr und Demütigung erfolgt von beiden Beteiligten, kann die marodeste Ehe in einer Stunde geheilt sein. Ich bin überzeugt, dass das wahr ist. Widerspenstigkeit. Okay, also Jakobus 4, weitere Hindernisse. Ich lese ab Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, und hier, wie ich schon erklärt habe, meint es dieses Abweichen vom Herrn. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Aus diesem Text würde ich als weiteres Hindernis für unsere Gebete anführen: Neid. Ihr tötet und neidet. Ihr könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Neid, Streit, unversöhnlich sein, nicht bereit zu vergeben, nachtragen, in Konkurrenz miteinander sein. Das alles sind Dinge, wo wir nichts empfangen. Ein ganz simpler Grund aus diesem Text ist, wir empfangen nicht, weil wir nicht bitten. Ein schlicht und ergreifender Grund, warum wir nicht empfangen, ist, wir bitten nicht. Weil um etwas zu bitten, setzt ein gewisses Maß an Demut voraus. Das ist auch der Grund, warum manch einer in der Gemeinde beim Umzug 500 Helfer hat und jemand anders niemand. Weil man um etwas bitten muss. Gott gegenüber genauso wie untereinander. Und das kostet ein bisschen unseren Stolz. Ich denke vor allem auch bei den Männern. Wenn man merkt, ich habe ja was zu bewegen, ich habe was zu tun und ich brauche Hilfe, dann zeigt uns das Wort, dass wir um Hilfe bitten müssen. Könntest du mir bitte helfen? Ich habe das und das vor, ich brauche deine Hilfe. Wäre dir das möglich, könntest du mir bitte helfen? Das ist die Art, wie man Hilfe bekommt. Wer Lust hat, kann ja mal kommen. Ich ziehe an dem und dem um. Das ist nicht um Hilfe bitten. Das ist Unfug. Und ich fühle mich da nicht angesprochen, weil ich keine Lust habe, Umzüge zu tragen. Und ich weiß nicht, wer die von uns hat. Ich glaube, der überwiegende Teil hat keine Lust auf Umzüge. Und ich sage immer zu den etwas Älteren, gib ja Acht, dass du nicht in der Nähe bist, wenn es um die Waschmaschine geht. Weil das ist das schwerste Teil in jeder Wohnung. Wenn es nicht ein Klavier gibt. Ich hoffe, das ist nur das Beispiel, an was ich etwas deutlich machen möchte. Unsere Gemeinde ist eine sehr starke, wie soll ich das nennen, Solidarität, ist ein sehr starkes Miteinanderstehen. Und wer in unserer Gemeinde um Hilfe bittet, der bekommt Hilfe ohne Ende. Wenn du das Gefühl hast, dir wird nie geholfen, denk mal drüber nach, ob du schon jemals um Hilfe gebeten hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich um Hilfe bitte, dass ich Hilfe bekomme im überwältigenden Maß. Also das ist ein ganz schlicht und ergreifend einfacher Grund. Manchmal sind wir auch über Umstände ärgerlich und wir kommen gar nicht auf die Idee, Gott überhaupt erstmal darum zu bitten. Wir haben so die Haltung, das muss er doch sehen. Meine Güte, sieht Gott nicht, was hier los ist? Was ist denn jetzt nun? Ich denke Gott. Lasst uns dieses Maß an Demut aufbringen, um Dinge zu bitten. Ein weiterer Grund, wenn wir, wie es hier in dieser Jakobus 4 Passage steht, mit falschen Motiven bitten. oder wie es hier ausgedrückt ist, weil ihr übel bittet, mit falschen Motiven oder weil wir das Erbetene verwenden wollen, um unser Ego, unsere Selbstsucht damit zu stärken. Und solche Bitten wird der Herr ganz sicher nicht erhören. Hat jemand in der NGÜ griffbereit? Weil die Passage in der Bibel, gib mir die mal bitte, die Passage in der Bibel ist so exzellent übersetzt. Ich habe meine vergessen. Danke. Ich will uns das nochmal lesen aus der NGÜ, diese Passage hier aus Jakobus 4. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Es war für mich auch, als ich den Text las, sehr bezeichnend, weil es irgendwie das Wesen in unserer Wirtschaft beschreibt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wenn unsere Gebete unsere selbstsüchtigen Wünsche erfüllen sollen, dann wird Gott das nicht erhören. Mir fiel da so ein lustiges Beispiel ein, was natürlich da gänzlich harmlos ist, aber ich denke, dass zur letzten Fußball-WM doch manche gebetet haben, dass Deutschland Weltmeister wird. Noch zumal bei dem letzten Spiel, bei dem vorletzten, wo sie dann doch verloren hatten. Und das ist so ein ganz harmloses Beispiel für Gebete mit selbstsüchtigen Wünschen. Na? Weil ich denke, die Spanier haben auch gebetet. Was ist jetzt? Also ich denke, was wir noch anführen können, Selbstsucht und ich muss mal hier kurz Freundschaft mit der Welt. Freundschaft mit der Welt. In dieser Jakobus 4 Passage kommt dann ein Schlüsselwort in Vers 4. Also zuvor haben wir diese Stelle, selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil er in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und dann Vers 4, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Treue ist meiner Überzeugung nach die zentrale Eigenschaft mit der zentralsten Bedeutung im gesamten Reich Gottes. Ich glaube, dass Treue über allen anderen Wesens- oder Charakterzügen steht, die der Herr uns hervorbringen möchte. Treue ist das Allerwichtigste. Treue ist der Schlüssel, um in unsere Berufung zu kommen. Treue kommt vor allem anderen. Das Thema Treue, darin ist alles andere eingebettet. Und deshalb ist Treulosigkeit auch keine Kleinigkeit. Wenn ihr ein Bibelprogramm habt oder ihr könnt auch Webseiten dazu nutzen, gebt mal den Begriff Treue oder treu sein oder treu als Wort ein in der Suchmaschine und schaut euch mal die Schriftstellen an, die über Treue handeln, was da für Verheißungen stehen. Und was die Bibel sagt über Treulosigkeit. Und Treue ist eine Haltung, die sich natürlich in Taten dokumentiert oder durch Taten gezeigt wird. Und Treue ist etwas, was der Herr reich belohnt. Das ist eine ganz zentrale Eigenschaft. Und ihr könnt das in der Schrift studieren und auch im Leben von Männern und Frauen Gottes heute anschauen. Die Menschen, die Gott am meisten gebraucht und durch die am meisten auch geschieht, sind alles Leute, die über viele, viele Jahre totale Treue erwiesen haben. Ihr könnt das anschauen im Leben von David, im Leben von Daniel, was Treue bedeutet, im Leben von Josef, wie sie festhielten am Herrn in den fürchterlichsten Umständen, in den abartigsten Erlebnissen, Dinge, die an ihr Leben gingen, an die totale Substanz, Dinge, die wir alle hier noch nie erlebt haben, wie sie treu blieben und zum Herrn standen bis zum letzten Atemzug, bis zum Anschlag. Josef wurde verkauft von seinen leiblichen Brüdern als Sklave. Man hat dem Vater glauben lassen, er wäre umgekommen. Dann in Ägypten der Aufstieg, dann die Zeit im Gefängnis, wo er nicht wusste, wie viele Jahre er dort sein wird. Er wusste nicht, ob er dort im Gefängnis stirbt. Er stand zum Herrn, er blieb dem treu, was der Herr gesagt hatte. David blieb treu, verfolgt von Saul, zig Versuche, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und David blieb treu, hat die Chance nicht genutzt, in der Höhle den Saul aus dem Weg zu räumen, hat die Chance nicht genutzt, ihn umzubringen. Diese Eigenschaft und die Lehre darüber, finde ich, ist total unterbelichtet im gesamten Leib Christi. Ich finde, es gibt viel zu wenig Lehre und Literatur und Bücher über das Thema Treue. Und es ist die Schlüsseleigenschaft, in unsere Berufung zu kommen. Treue. Das lässt sich dann ins Detail aufsplitten und anschauen, bis dahin, mit welcher Haltung und wie gründlich du hier staubsaugst. Das hat alles etwas mit Treue zu tun. Dinge für den Herrn zu tun, und aus Liebe zu ihm, auch wenn unser Fleisch da keine Lust hat oder das irgendwie zur Routine geworden ist, was auch immer. Treue ist so eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und Treulosigkeit verhindert unsere Gebete. Lass uns schauen zu Matthäus 6. Hier haben wir auch eine Anweisung von Jesus. Matthäus 6. In diesem Kapitel behandelt Jesus drei solche ganz wichtigen Grundsäulen eines jeden Gläubigen. Das startet immer mit dem Satz, wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Das ist so über das Kapitel verteilt. Daraus können wir erstmal schließen, Almosen geben, beten, fasten sind Grundbestandteile eines Lebens eines jeden Gläubigen. Also Jesus setzt das voraus, wenn er sagt, wenn du nun, dann. Und bei der Passage, wenn du aber betest, Vers 6, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist, und dein Vater, der am Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also durch besonders viel Reden und Beten und immer wieder dasselbe Gott erzählen, erreichen wir nicht mehr. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Gebetserhörungen erreichen wir nicht besser, wenn unsere Gebete ganz lange und ganz viel sich immer um denselben Punkt drehen, weil Gott sowieso weiß, was wir brauchen. Er möchte darum gebeten sein, aber es ist nicht notwendig, dass wir Gott in einer Art und Weise begegnen, als müssten wir ihn erstmal über die Missstände informieren. Er hat alles auf dem Schirm, alles ist ihm bekannt. Er soll nicht plappern wie die Heiden, die meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Was dem Herrn kostbar ist, ist die vertraute Zeit, du und er, ihr beiden alleine, in eurer Kammer. Das ist das, was der Herr vergilt, wo er belohnt. Das ist das, was er sieht, was er sehen will. Das kann also ein Grund sein, dass deine Gebete behindert sind, weil dir dieser Teil fehlt, wo du alleine mit dem Herrn bist in deiner Kammer, in Anführungszeichen. Es muss, denke ich, nicht unbedingt in der Kammer sein. Es geht ja darum, dass es diese Zeit braucht, du alleine mit deinem Gott. Ihr beiden miteinander. Der Herr will diese Zeit mit dir haben. Dann schauen wir in Psalm 28. Das will ich schon mal noch ergänzen. Ich schreibe mal nicht Plappern. Bloß gut, dass das nicht jemand übersetzen muss, die Predigt. Das wäre schwierig. Solche speziellen Wörter. Psalm 28. Da lese ich mal 1 bis 3. Hier sagt David: Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels. Wende dich nicht schweigend von mir ab, dass du nicht gegen mich verstummst und dich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Also für einen David ist es eine Horrorvorstellung, dass der Herr ihm gegenüber verstummen würde. Das kommt für einen David gleich mit in die Grube hinabfahren, verloren sein, wenn der Herr verstummen würde. Das zeigt, welche Beziehung er zum Herrn hatte. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempelraum. Reise mich nicht weg mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten, aber Böses in ihrem Herzen haben. Das ist der Vers, worauf es mir ankommt. Friedlich reden mit dem Nächsten, aber Böses im Herzen haben. Das können wir bezeichnen mit Heuchelei. Das soll nicht so sein. David geht davon aus, wer friedlich mit seinem Nächsten redet, aber Böses in seinem Herzen hat gegen die Person, da geht David davon aus, dass derjenige weggerissen wird. Er sagt hier: Reise mich nicht weg mit den Gottlosen, mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihrem Nächsten und Böses in ihrem Herzen haben. Heuchelei, Unaufrichtigkeit in den Beziehungen verhindert unsere Gebete. Wir können nicht in unserem Herzen gegen jemanden Groll haben, und weil wir aber alle christlich sind und alle lieb sein wollen, uns, wenn wir uns begegnen, freundlich zulächeln und belanglose Dinge austauschen. Der Herr erwartet, dass wir Dinge beräumen und klären. Und dann können wir uns Auge in Auge treffen und aufrichtig miteinander sein. Wir haben Menschen hier unter uns in der Gemeinde, die Ärgernis aufgrund irgendeiner Sache, aufgrund irgendeiner Entscheidung, aufgrund irgendeines Anlasses jahrelang nachtragen und darüber stinken. Jahrelang. Und wenn man sich trifft, ist man nett und belanglos und jetzt geht die Grillsaison los und alles ist schön. Das soll nicht so sein. Ich bin darüber geschockt. Nicht nur jetzt, was konkret unsere Gemeinde betrifft. An sich, wenn ich auf Gläubige treffe, die, mag es eine Ungerechtigkeit gewesen sein oder ein massives Vergehen von jemand anders, es spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle, was der Anlass war. Ich bin immer wieder geschockt darüber, dass Gläubige sich das selber leisten oder meinen, leisten zu können, über 5, 6, 7, 8, 9 Jahre einer Person darüber innerlich gram zu sein. Und damit schadest du dir selbst, und zwar ganz massiv. Es öffnet dein Herz für Bitterkeit und du schneidest dir selber den Segen des Herrn ab. Es ist wie mit der Heckenschere. Und je länger das geht, umso mehr. Du öffnest deine gesamte Gedankenwelt für Lügen. Du gibst dem Teufel durch dieses Nicht-Klären, durch dieses Nicht-mal-fertig-werden mit vergangenen Dingen, gibst du dem Teufel das Recht, sich zu belügen. Und du kommst in eine Hemisphäre, wo du Wahrheit und Lüge gar nicht mal trennen kannst. Ich möchte das ausdrücklich betonen. Es spielt in diesem Bereich keine Rolle, wer da mal schuld war oder wer sich mal nicht korrekt verhalten hat. Allein die Tatsache, dass du dich über etwas ärgerst, über eine Ungerechtigkeit von jemand anders, über was, was dich verletzt hat. Es spielt keine Rolle, was das ist oder wer das war. Das spielt wirklich keine Rolle. Wenn du das über Jahre nicht vergibst, der Einzige, den das wirklich schadet, bist du selber. Und die Bibel ist voll davon, wir haben hier zigmal darüber gesprochen, wir kennen alle die Gleichnisse mit dem Folterknecht. Du bringst dein eigenes Leben unter die Herrschaft des Teufels, wenn du denkst, du kannst das so tun. Ich bitte dich heute im Namen Gottes, komm an den Punkt und leg dich fest, ich werde das vergeben, ich nehme diesen Treibanker nicht mal mit. Das ist wie Bootfahren mit einem Treibanker. Das ist Autofahren mit angezogener Handbremse. Und bei manch einen von euch, da brennen schon die Hinterräder. Da sind die Reifen schon weggeflogen und du versuchst immer noch zu fahren. Wir alle sündigen viel und wir alle verletzen uns gegenseitig. Und nirgendwo in der Schrift ist uns verheißen, dass wenn wir in verbindlichen Beziehungen miteinander leben, dass wir uns nicht mal gegenseitig verletzen. Nirgendwo ist uns das versprochen. Es ist so, dass der Herr uns einen Weg gezeigt hat, wie wir davon geheilt sein können. Und wie wir trainieren, uns einander unterzuordnen und einander zu ertragen. Das zeigt uns die Bibel. In Gottes Namen, wenn du Dinge hast gegen jemand, und die sind viele Jahre alt, fang an, daran zu gehen und lass dich heilen von Bitterkeit. Du kannst sonst beten, was du willst. Der Herr wird nicht hören. Und ich glaube, eine konkrete Auswirkung von diesem Schuld behalten und sagen, das vergebe ich dem nie. Das war damals so übel. Nein, so weit schreibt die Kreide nicht. Das kann ich nicht vergeben. Das war so ungeheuer. Nein. Eine konkrete Auswirkung aus so einem Verhalten ist Armut. Ihr Lieben, es wird bald wieder besser. Haltet noch durch. Wir gehen zu 1. Petrus. Und Petrus war ja auch so ein großartiger Mann Gottes. 1. Petrus 3. Lese ich uns mal vor, 1. Petrus 3. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Eine Frau, die sich auf diese Weise ihrem Mann unterordnet, fürchtet keinerlei Schrecken. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, also bei den Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Uhu. Erst klingt das Ding wie ein Eheseminar. Und das Ganze hat einen Sinn. Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ihr lieben Männer, wenn ihr eure Ehefrauen nicht behandelt wie der wertvollste und beste Mensch auf der ganzen Welt, werden eure Gebete verhindert. Ihr lieben Frauen, wenn ihr euch euren Männern nicht unterordnet, wie Petrus hier das Beispiel nennt, von Abraham und Sarah, werden eure Gebete verhindert. Die Zierde einer Frau, die den Herrn liebt, ist ein sanfter und stiller Geist. Das bedeutet für jede gläubige Frau, das ist mein Ziel. Dafür bete ich das soll in mir wachsen. Ist das nicht erstaunlich? Petrus fasst das ganze Geheimnis Ehe in 5-6 Verse zusammen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Also da haben wir, denke ich, zu tun in unserer Familie, wenn da viel Streit ist, viel Uneinigkeit, werden Gebete verhindert. Gebete um Heilung, Gebete für die Kinder, das ist eine ernste Sache. Und das möchte ich auch nennen, damit unsere Liste hier vollständiger wird. Wenn wir mit unserem Ehepartner anders umgehen, als es die Schrift sagt, und das ist eine zentrale Passage, 1. Petrus 3, und es gibt noch eine zentrale Passage im Epheserbrief, wenn wir anders umgehen, als in diesen Passagen genannt, dann kann es sein, dass aus diesem Grunde wir sehr wenig Gebetserhörung erleben. Das Wort verhindern, was hier verwendet wird in dieser 1. Petrus-Stelle, heißt im Urtext ekkoptu. Und das kann man übersetzen mit aushauen oder abschneiden oder abhauen. Und interessanterweise, dasselbe Wort, was hier im Urtext steht, wird in einer Schriftstelle verwendet, die ich euch vorlesen möchte. Damit wir verstehen, Gebet verhindern, naja, bete ich halt ein bisschen mehr, dann kommt es doch irgendwie durch. Und zwar, schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dieses Wort hier in dieser Passage von abgehauen ist dasselbe Wort wie in der Passage im 1. Petrus, unsere Gebete verhindert werden. Abgehauen. Das ist eine ernste Sache. Gut, ich denke, wir lassen es bewenden bei den Hindernissen für unseren Gebeten. Ich habe nicht den Anspruch, dass es vollständig ist, aber ich glaube, es gibt uns genügend Hausaufgaben. Und ich bitte euch, das zu beherzigen und nach der Lehre heute zur Tat zu schreiten. Bitte treff konkrete Entscheidungen. Werde alte Dinge los, wo du irgendjemand in deinem Leben Dinge nachträgst. Das muss jetzt nicht sofort damit einhergehen, dass du sofort auf die Person zugehst oder mit der redest. Du musst erstmal zu diesem Entschluss kommen. Ich will nicht mehr bitter sein. Ich will das vergeben. Ich will frei sein, dass da etwas gibt, was mich immer wieder annagt, was mich immer wieder innerlich zersetzt. Eine Auswirkung von diesem freundlich reden und im Herzen Böses behalten ist materielle Armut. Eine der Auswirkungen. Kommen wir zu den Bedingungen, die wir erfüllen sollen, damit der Herr unsere Gebete erhört. Damit wir einen Zugang finden, dass wir mit Glauben beten und dass wir nicht sehnsüchtig nach Afrika schauen müssen, wie der Herr dort schön Gebete erhört. Mit dem Gedanke, ach, das ist ja so schön, wäre schön, wenn das hier auch wäre. Also, es gibt ein paar Bedingungen, was unsere Bitten betrifft. Markus 11, 24. Der Herr ist so freundlich, dass er uns nicht nur die Verheißung gibt, sondern auch die Anleitung, die Gebrauchsanweisung, sie zu erreichen. Das ist unser Gott. Ich glaube, dass der Herr selber große Freude daran hat, unsere Bitten zu erfüllen. Also Markus 11, 24 sagt Jesus, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt. Also glauben. Glauben, was wir beten. Glauben, dass Gott Gott ist. Glauben, dass er uns hört. Glauben, dass er uns gerne hat. Glauben, dass er gerne hört, was wir ihn bitten. Glauben, dass er es gut mit uns meint und dass es wahr ist, wenn die Bibel sagt, dass er uns nichts Gutes vorenthält. Das ist eine Stelle aus dem Psalm. Er wird nichts Gutes vorenthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln. Wir müssen das glauben. Wir brauchen nichts zu bitten mit dem Hintergedanke, naja, mal sehen. Wenn ich zu Gott komme, vielleicht hat er gerade Zeit, aber bei mir hat er eigentlich keine Zeit. Wir müssen glauben, was wir beten. Glauben ist die feste Gewissheit, dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Glauben. Diese Passage spricht zu diesem Berg und er wird sich wegheben, wo Jesus diesen Feigenbaum verflucht und Petrus so erstaunt ist, sieh mal Herr, der Feigenbaum ist verdorrt. Voll krass. Und da hatte ich mal schon drüber gesprochen, wo es um die Gabe des Glaubens ging, dass Jesus ja antwortet, habt den Glauben an Gott. Die korrekte Übersetzung müsste heißen, habt den Glauben Gottes. Weil Gott seine eigenen Aussprüche glaubt, sonst wäre die Schöpfung nie in Existenz gekommen. Aber weil Gott seinen eigenen Worten glaubt, deshalb Wort Licht und er war Licht. Und deshalb hat Gott das Meer geteilt und Wort es geteilt. Durch seine Worte. Glauben bauen wir auf, nicht indem wir uns jetzt irgendwie ganz fest was vorstellen, sondern indem wir viel mit dem Wort beschäftigt sind. Und das ist einfach der Hauptkanal, wie Glauben in unser Leben kommt. Indem wir uns mit dem Wort beschäftigen, über das Wort nachsinnen und über das Wort nachdenken, das Wort essen und das Wort studieren und das Wort lesen und das Wort kennen. Das ist wie an der Tankstelle, du nimmst die Zapfpistole, steckst die in deinen Tank und da geht Benzin rein. So kommt Glauben in dich hinein mit dem Beschäftigtsein des Wortes Gottes. Das ist der ganz praktische Weg. Und es hat auch diesen Nebeneffekt, dass unsere Gebete sich verändern, weil wir dann viel aus dem Wort heraus beten. Und das ist immer gut. Also ganz zentrale Bedingung, Glauben. Im Vergleich, obwohl dieser Vergleich schwach ist, da kann ich es nicht wirklich ausdrücken, aber so ein kleines bisschen. Wenn eins unserer Kinder einen ganz großen Wunsch hat zu Weihnachten und wünscht sich das mit der Haltung voller Freude und mit strahlendem Gesicht, weil er weiß, mein Vati, meine Mutti, die haben mich lieb und die wollen mir diesen Wunsch erfüllen. Das ist etwas anderes für dich als Vater oder Mutter, als wenn dein Kind kommt, naja, ich würde mir ja schon was wünschen, aber ich weiß ja schon, dass ich es nicht kriege. Ich weiß schon, es ist zu teuer. Brauchst du eigentlich gar nicht sagen. Wie viel Lust hast du dann noch, dem Kind den Wunsch zu erfüllen? Versteht ihr? Aber das ist ein schwacher Vergleich. Wir müssen uns Gott nahen mit Glauben. Es steht hier ganz klar, alles, was ihr auch bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dann, das hatte ich ja schon auch als Hindernis genannt, und ich glaube, das steht wirklich im engen Zusammenhang. In meiner Elberfelder ist eine Überschrift dazwischen, die das irgendwie trennt, aber das gehört zusammen. Im nächsten Vers steht, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Aha. Wir haben gerade noch gehört, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wenn ihr steht und betet, stehen und beten. Wenn wir vor dem Herrn kommen, ist es angemessen, zumindest in bestimmten Momenten zu stehen. So vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Also hier nochmal von Jesus selber, das ist die Bedingung. Nicht vergeben ist das Hindernis, die Bedingung ist, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen vergebe. Also ist die Bedingung vergeben. Dieser Vers nennt uns nicht die Ursache, warum wir gegen jemand etwas haben. Und es geht ja auch nicht um die Schuldfrage. Hier steht, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn du das nicht tust, bist du dem Wort Gottes ungehorsam und du kannst nicht davon ausgehen, dass der Herr dich erhört. Dann haben wir eine weitere Bedingung, die wir sehen in Daniel 10. Daniel Kapitel 10, Seite 936. Kommt nach Ezekiel vor Hosea. Also, Zusammenhang, dass wir die Schriftstelle verstehen. Daniel ist unter diesem fremden König und bekommt eine Vision gezeigt. Es geht um eine große Mühsal. Und da steht Vers 2, und jeden Tag trauerte ich Daniel 3 volle Wochen. Und köstliche Speise aß ich nicht, umso weiter. Also er hat 3 Wochen gefastet. Und dann erscheint ihm ein Mann mit Leinen bekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold und Uphas. Ein mächtiger Engel Gottes kommt zu Daniel. Ich habe das genau nachgesucht. Es steht nicht explizit geschrieben, das ist die Passage für die Bibelfesten unter uns, dass Daniel betete und dann der Mann Gottes, der Engel ihm sagte, 21 Tage lang habe ich gekämpft mit dem Fürst über dem Königreich von Persien. Und dann steht, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Es steht nicht explizit im Wort, aber ich glaube, dass dieser Mann, mit dem hier Daniel zu tun hatte, war der Erzengel Gabriel, dem Michael zu Hilfe kam. Und wir können das nachlesen, diese Begegnung wirkte auf Daniel so extrem, aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah die große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Ich behielt keine Kraft. Also die bloße Anwesenheit von dem Engel Gottes erzeugte das. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, so dass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Also er stand da auf allen Vieren und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, acht auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Um deiner Worte willen bin ich gekommen. Das ist überragend. Da kommt ein mächtiger Engel Gottes zu Daniel, so dass die anderen um ihn herum sich versteckten vor Angst. Und seine Stimme war wie das Tosen eines Volkes. Und Daniels Gesichtsfarbe änderte sich bis zur Entstellung. Und er lag auf dem Boden und konnte gerade so auf allen Vieren sich da aufrappeln. Und der Engel sagt, ich bin gekommen um deiner Worte willen. Das ist das, was wir mit Gebet erreichen können. Das ist nicht irgendwie fern oder nur für bestimmte Leute. Und der Engel nennt die Bedingungen, dass du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott gedemütigt hast. Das war die zentrale Bedingung, der Auslöser, Demut. Manchmal begegnen wir Gott auf eine unangemessene Art und Weise. Wir dürfen Gott nicht begegnen, auch wenn unser Kind nach 3 Tagen immer noch Fieber hat oder vielleicht auch nach 5 Tagen mit so einem leisen Vorwurf in der Stimme. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gebetet und was ist denn jetzt? Und jetzt nervt es mich aber hier und warum macht denn hier Gott nicht? Demut. Ohne Demut wird der Herr uns nicht hören. Aber wenn wir uns vor ihm demütigen, um deiner Worte willen bin ich gekommen. Eine ganz praktische Art, sich zu demütigen, ist das Fasten. Ich glaube, dass es das Hauptziel und der Hauptgrund ist, warum auch Jesus seinen Jüngern das Fasten lehrt, weil es ist die praktischste Art, sich zu demütigen. Es zeigt uns, wie klein und schwach und vergänglich wir sind, wie es uns komisch wird, wenn wir mal keine Mahlzeit zu uns nehmen und wie sehr wir doch auf die Gunst und Gnade Gottes angewiesen sind. Es zeigt uns, wenn wir ein paar Tage fasten und uns dann anfangen, die Knie zu wackeln und die Kopfschmerzen losgehen, was wir denn ohne ihn wären. Und es bringt uns in die Haltung, du Chef, ich nix. Und die brauchen wir, wenn der Herr unsere Gebete hören soll. Die zweite Geschichte, weil du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen. Es geht um die Wünsche unserer Herzen. Und unsere Herzen sind noch voll von allen möglichen Wünschen, die nicht alle unbedingt verwerflich sind, aber die wenig zu tun haben mit den Dingen des Reiches Gottes und mit der Bestimmung, die der Herr dir persönlich gegeben hat und der Bestimmung, die der Herr unserer Gemeinde gegeben hat. Die Wünsche unserer Herzen haben viel damit zu tun, ob unsere Gebete erhört werden können oder nicht. Aber was ich so stark finde an dieser Passage, hier waren geistliche Auseinandersetzungen im Gange, die wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können. Aber um der Worte Daniels willen ist dieser Mann Gottes gekommen. Um seiner Worte willen. Das ist so gewaltig. Lasst uns gehen zum 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Erster Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also die Bedingung, dass der Herr unsere Bitten hört, ist, dass wir ihm begegnen mit Zuversicht. Und der zweite Punkt aus diesen zwei Versen, nach seinem Willen. Unsere Bitten, unsere Gebete können und müssen konform gehen mit seinem Willen. Müssen dem entsprechen, was er geplant hat, was er möchte. Also wir begegnen dem Herrn mit Zuversicht, mit dieser Hoffnung, Herr, du hörst mich, du bist für mich da, du hast Gutes verheißen. Du hast verheißen, dass ich ein Leben im Segen führen kann. Und mit dieser Zuversicht, mit der Gewissheit, du verstößt mich nicht, du schickst mich nicht weg, du überhörst mich nicht einfach. Mit dieser Zuversicht wollen wir kommen. Und unsere Gebete sollen seinem Willen entsprechen. Das meint auch die Passage, wo Jesus sagt, wenn er dem Vater etwas bitten werdet, in meinem Namen. Es geht ja nicht darum, dass wir die Wortgruppe im Namen Jesu ins Gebet einbauen, sondern in dem Namen Jesu bitten bedeutet, konform mit dem Willen Gottes zu beten. Und auch diesem erfährst du aus diesem Buch. Wenn wir uns nicht Zeit nehmen für die Bibel, können wir nicht wissen, was sein Wille ist, weil wir rund um die Uhr mit Lügen bombardiert werden. Wir werden ununterbrochen vom Teufel unter Beschuss genommen und belogen. Ununterbrochen. Und wir haben aus uns heraus nichts entgegenzusetzen, als dass wir uns ständig mit Wahrheit füllen. Wir können mit unseren natürlichen Fähigkeiten die Lügen aus der Hölle nicht durchschauen. Das geht einzig und allein durch den Geist Gottes. Und wir müssen unseren inwendigen geistlichen Menschen füttern mit Wahrheit. Ich denke, wenn wir tiefer eintauchen in das geschriebene Wort, manche unserer Gebete werden sich verändern, weil wir einfach mitschneiden, nee, Moment, das ist ja eigentlich der Plan Gottes. Ganz allgemeines Beispiel. Wenn ich weiß im Wort Gottes, was Jesus vorhersagt für die letzte Zeit, was die Propheten vorhersagen, dann brauche ich nicht mehr am Friedensgebet teilnehmen für den Frieden auf der ganzen Welt. Weil ich weiß, dass in den letzten Zeiten Kriege sein werden und sich ein Volk gegen das andere erheben wird, das ist vorhergesagt, das wird geschehen. Also manche unserer Gebete, glaube ich, verändern sich dann. Und das ist auch ein Schlüssel dafür, dass der Herr uns erhören kann. Und die Art und Weise, wie wir ihm begegnen, mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit ihm Gutes unterstellen. Das haben wir auch im Hebräer 11. Können wir uns anschauen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das drückt es nochmal aus. Er belohnt. Und wir müssen uns ihm in dieser Art und Weise nahen, mit der Gewissheit, dass er uns hört und dass er ist und dass er uns belohnt. Ich glaube, das war der Schlüssel dafür, dass in Kenia diese muslimische Frau hartnäckig 4 oder 5 Tage lang wollte, dass man für ihr Kind betet, obwohl sie Gott, den Gott der Bibel nicht kennt oder kannte. Aber sie ist gekommen mit irgendeiner Gewissheit im Herzen, wenn die für das Kind beten, dann wird was geschehen. Dafür ist sie weit angereist. Ich vermute, dass sie dort in dem Ort sich eine Übernachtung gesucht hat. Und dafür ist sie jeden Tag gekommen und stand jeden Tag in der ersten Reihe. Weil sie mit dieser Art von Gewissheit im Herzen kam, wenn ich mich zu diesem Gott nahe, dann wird etwas geschehen. Lasst uns nicht mehr Gott begegnen. Ja, man kann ja mal beten, vielleicht hilft's ja. Ich habe schon alles Mögliche versucht und ja, da haben schon die und die gebetet und ich war auch schon bei dem und bei dem und fallen sehr große bekannte Namen. Und es hat auch nicht geholfen, aber wenn du meinst, kannst du noch mal mit mir beten. Na, also ich war schon bei dem großen Mann Gottes und da hat er das riesen Seelsorgedienst und Werk. Also da hat es eigentlich nicht genützt, aber probier mal. Vielleicht sind deine Zauberkünste weitreichender. Also vor einiger Zeit habe ich schon beschlossen, für solche Leute nicht mehr zu beten. Weil wir können nicht in dieser Art Gott gegenübertreten. Das ist absolut ausgeschlossen. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Was sind noch Bedingungen, damit der Herr unsere Gebete hört? Dass sie vor seinen Thron kommen. Sie aufsteigen zu ihm. Eine sehr bekannte Schriftstelle aus Epheser 6, 18. Das kommt ja nach dem Part mit der Waffenrüstung. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist eine zentrale Aufforderung zum Gebet. Mit allem Gebet und Flehen, es müsste korrekt übersetzt heißen, mit allen Arten des Gebetes sollen wir beten, sprich mit Dank, mit Anbetung, mit Lobpreis, mit Fürbitte, mit Flehen, mit Anbefehlen, mit Segnen, mit Verfluchen. Das sind alles Arten des Gebetes, die Bibel uns zeigt. Und wir sollen in allen Arten des Gebetes zu Hause sein. Bete zu jeder Zeit im Geist. Ich glaube, dass das eine Aufforderung ist, dass wir viel in anderen Sprachen beten sollen. Vernachlässigt nicht das Beten in anderen Sprachen. Es ist die Art und Weise, wie wir den Willen Gottes aussprechen und wie wir für ganz bestimmten Gebetsanliegen, die wir haben, eine Ausrichtung bekommen, wo denn der Herr in dieser Situation mit uns hin will. Es kann durchaus sein, wir sind in einer schwierigen Situation, weil der Herr uns was ganz Bestimmtes beibringen und lernen möchte. Und dann ist es schade um die Zeit, dass wir beten, Herr, mach schnell alles wieder gut. Sondern wir sollten rausfinden, was soll ich jetzt hier lernen? Wo sollte ich mal konkret Dinge ändern? Und dann kommen Dinge wieder ins Lot. Bete zu jeder Zeit im Geist. Es ist eine Aufforderung, dass wir viel in Sprachen beten. Vernachlässigt das nicht. Betet viel in Sprachen. Ich hoffe, dass ich jetzt dieses kleine Buch Judas finde, weil da gibt es auch noch so einen Vers. Bloß da ist immer so schnell weg in meiner Bibel. Ich hab's. Lob und Dank. Judas 20. Dieser Judasbrief hatte nur ein Kapitel. Judas Vers 20. Also kommt hier direkt vor der Offenbarung bei mir. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das ist nichts anderes als die Aufforderung, in anderen Sprachen zu beten. Worte kommen aus unserem Mund, die eingegeben sind vom Heiligen Geist. Diese Worte sind richtig, diese Worte sind wahr und diese Worte sind wichtig. Und wenn du sie nicht aussprichst, sind sie nicht ausgesprochen. Und das gesprochene Wort ist so bedeutungsvoll. Aus unseren Worten werden wir gerettet oder verdammt, sagt die Bibel. Jakobusbrief schreibt viel über unsere Zunge und was unsere Zunge an schlimmen Dingen anrichten kann. Es ist wie das kleine Ruder an einem großen Schiff. Obwohl es so klein ist im Verhältnis zur Schiffsgröße, steuert das Ruder, wo das Schiff hingeht. Deshalb ist es so wichtig, dass aus unserem Mund diese reinen, geheiligten Worte aus dem Himmel kommen. Es ist absolut bedeutungslos, dass du die nicht verstehst. Im Sprachengebet geht es überhaupt nicht darum, dass du Dinge verstehst. Weil das ganze Glaubensleben eine Etage höher stattfindet als unser Verstand. Und wollen wir endlich dazu durchbrechen? Und was gebe ich dafür, wenn diese Botschaft im Leib Christi angenommen würde? Dass unser Verstand fruchtbar bleibt. Welch ein Segen! Was für ein Segen ist dieses Zitat von Paulus, dass wenn wir in anderen Sprachen beten, unser Verstand leer bleibt. Was ist das für ein Segen? Das ist der Kanal, wie übernatürliche, göttliche Dinge in unser Leben kommen. Menschen, die viel in Sprachen beten, haben definitiv mehr Sieg und Überwinderkraft als die, die das nicht tun. Der Teufel hat eine Gegnerschaft gegen diese Geistesgabe aufgebaut, eine Argumentation ausgefeiltester Art, weil er weiß, wenn die Kinder Gottes anfangen, das zu beherzigen, dann gute Nacht für mich. Das sind nur zwei Passagen. Erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Wir haben Dinge in unserem Leben, wo wir gar nicht mal wissen, was wir eigentlich beten sollen. Spätestens dann beginne in anderen Sprachen zu beten. Voller Vertrauen, jetzt bete ich ja was Konkretes, was Wichtiges, was Bedeutungsvolles. Als Gott, der Herr, sprach, es werde Licht, da gab es noch gar keine Menschen, die das mit ihrem Verstand erfassen konnten. Und es wurde trotzdem Licht. Welch ein Segen, dass wir nicht verstehen, was wir da beten. Wir hätten ständig Einwände, wüssten es ständig besser und würden das mit unserem ganzen Unglauben immer wieder zersetzen. Aber so können wir Dinge aussprechen. Und ich denke, die unter euch darin erfahren und trainiert sind, können das auch bestätigen. Wenn du darin treu bist, du kriegst die Idee, was du da betest und es formt sich in deinen Gedanken deine Ausrichtung und du findest auch in bestimmten verfahrenen Situationen plötzlich den Ausgang. Das ist einfach ein wunderbarer Weg, wie der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt. Also alle Arten des Gebetes, diese Aufforderung von Paulus, betet mit allen Arten des Gebetes und bringt das alles vor dem Herrn und betet in anderen Sprachen. Dann haben wir noch die Schreibt das mal noch an. Sprachengebet. Und bitte, ihr Lieben, nutzt das Sprachengebet nicht ausschließlich als Gebetsort, wenn man nebenbei beschäftigt ist. Man kann in Sprachen beten und an was anderes denken. Man kann während dem Autofahren in Sprachen beten. Das ist in Ordnung, das ist richtig. Aber tut es nicht ausschließlich nur als nebenbei. Nehmt euch Zeiten, wo ihr nichts anderes denkt, als dem Sprachengebet zuzuhören. Das ist der Schlüssel, dass wir da was empfangen. Solange du noch dabei bist, was muss ich noch einkaufen, die Küche muss noch gewischt werden, ich muss noch im Auto Waschanlagenzusatz nachfüllen. Bei all dem Gedanken kann ich in Sprachen beten, das geht, weil unser Verstand da nicht gebraucht wird. Aber das, was uns wirklich erfüllt, ist, wenn wir Pause machen, unsere Gedanken runterbringen oder an Gott denken und uns vorstellen, wie er auf dem Thron sitzt und zuhören, was wir beten. Das ist der Moment, wo das Sprachengebet wirklich unser Leben eingreift. 1. Thessalonicher 5, 17, ein sehr kurzer Vers, betet unablässig oder betet alle Zeit. Und das meint nicht ununterbrochen, das meint regelmäßig. Wir sollen ein Leben des Gebets führen. Und ich möchte noch zu einer Passage kommen. Jakobus 5. Das ist so, hat manchmal eine gewisse Komik, weil auch Leute, die also wenig im Wort lesen, die man nicht so als bibelfest bezeichnen könnte, die wissen zumindest, ja, da muss man zu den Ältesten geben, damit er mal nach Jakobus 5 gebetet wird. Na? Das Wort Ältester bringt, ich sag mal, der gemeine Christ immer mit Jakobus 5 in Verbindung. Das ist so, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, ich hoffe nicht, dass ich da gleich wieder böse E-Mails bekomme. Ja, das ist so die Zauberformel. Jakobus 5. Also ich glaube, dass die Passage, die hier steht, es ist absolut richtig und biblisch, wenn jemand krank ist, die Ältesten zu rufen. Aber ich möchte mal lesen, was für meine Begriffe da alles zusammengehört. Ich lese ab Vers 13. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet der Ältesten, das Gebet des Glaubens, wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das gehört alles zusammen. Es gibt also den Part oder den Aspekt, wenn die Ältesten gerufen werden, um zu beten für jemanden, der krank ist. Ich denke, dass das dann auch einen Krankheitszustand meint, wo derjenige sich nicht mehr außer Haus bewegen kann, dann hängt das ganz eng damit zusammen, dass einander Sünde bekannt wird. Und das ist etwas, denke ich, was in den letzten Jahren bei uns sehr unterbelichtet war. Also dieses, leidet jemand unter euch, wenn man das im Zusammenhang bringt mit dem übernächsten Vers, dann glaube ich, meint diese Passage, manches Leiden ist einfach ein Resultat von Sünde in unserem Leben. Durch Sünde in unserem Leben haben wir Konsequenzen. Und unter Umständen leiden wir dann darunter. Und deshalb, glaube ich, steht es im engen Zusammenhang. Die Ältesten sollen gerufen werden. Es geht um das Gebet des Glaubens. Zwar nicht nur der Ältesten, sondern auch derjenigen, die es betrifft, die krank sind. Und es geht darum, einander Sünde zu bekennen. Also die Ältesten rufen hat immer etwas damit zu tun, sich auch zu demütigen und Sünde auf den Tisch zu bringen. Das, glaube ich, steht in engem Zusammenhang. Und das wird das Ganze auch effektiv machen. So wie ich auch die Hindernisse genannt hatte, Sünde in unserem Leben, die wir tolerieren, behindern unsere Gebete. Und wenn da Sünde ist, dann werden die Ältesten ganz toll beten können, aber trotzdem wird sich nicht unbedingt Erleichterung oder Heilung einstellen, weil hier steht, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also hier ist Heilung und Sünde bekennen in Verbindung gebracht, hängt voneinander ab. Und dann kommen zwei Verse, die ich sehr ermutigend finde. Und damit will ich auch schließen, zu Ende kommen. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das Starke hier dran ist, also ich kriege da wirklich eine Gänsehaut, wenn ich an diese Passagen denke, an diese Begebenheit, wie Elia die ganzen Wahrsager und Zauberpriester und Götzendiener niedergemacht hat, diese Auseinandersetzung Ahab, Isebel. Er betete und es regnete 3 Jahre, 6 Monate nicht. Und das Geniale an der Passage ist, dass Jakobus hier schreibt, er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das heißt, wenn wir inständig beten, wird der Herr antworten. Elia war nicht irgendwie da herausgenommen, dass er dabei nicht gezittert hätte oder dass er da nicht Angst gehabt hätte oder dass er nicht Momente gehabt hätte, wo er vielleicht auch verzagt war. Er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete und die Dinge geschahen. Das ist so ein starker Trost. Das soll uns zeigen, ich denke, Jakobus will uns ja deutlich machen, denk nicht über jemanden wie Elia, ja der, da bin ich ja gar nichts dagegen. Und wenn der betet, ja dann was soll das? Bloß wenn ich bete, da, das kann man dann vergessen. Denk nicht so. Deshalb ist es für uns aufgeschrieben. Nimmt Jakobus hier das Beispiel von Elia. Das ist so stark. Genauso kann und will der Herr dich gebrauchen. Genauso stark kann und soll das sein. Und darüber können und sollen wir uns freuen. Und ich will am Schluss einfach nochmal diese Passage lesen, dass Jesus das versprochen hat. Und dass es wahr ist. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Ermutigung zum Gebet. Lasst uns neu auf Dinge in unserem Leben schauen und neu ermutigt sein, wieder ins Gebet zu gehen. Mancher hat schon aufgegeben und betet gar nicht mehr, dass bestimmte Dinge sich ändern. Und bittet den Herrn gar nicht mehr. Fang wieder an damit. Beruf dich darauf, dass der Herr das verheißen hat. Und wenn du darauf gestoßen bist, dass da Hindernisse sind in deinem Leben, die eindeutig nach der Schrift deine Gebete verhindern, schaff die Hindernisse aus dem Weg. Mach Bahn, dass der Herr zu dir kommen kann. Und dann sind wir ein Volk, was jubeln kann vor seinem Gott. Weil wir haben einen herrlichen und wunderbaren Gott. Niemand hat so einen Gott wie wir. Und die Worte, die Jesus gesprochen hat, sind wahr. Und wir erleben, dass er antwortet auf unsere Gebete. Wir erleben, dass er unsere Bitten hört. Aber das ist der geistliche Zusammenhang. Es gibt dafür Hindernisse und es gibt Bedingungen. Und das ist bei vielen, vielen Verheißungen der Fall. Ich denke, bei fast allen Verheißungen nennt die Schrift immer die Bedingungen, dass wir sie erreichen. Und wir haben die Wahl. Wir können sagen, ich lebe zu meinen Konditionen, ich will das aber so, ich sehe das anders, das trifft auf mich nicht zu, das kann doch nicht sein. Du hast die Wahl. Aber dann wundere dich nicht, weil Gott hat sich nie festgelegt, zu anderen Konditionen, zu anderen Bedingungen unser Leben zu segnen und in unser Leben hineinzuwirken, als zu seinen eigenen. Dieses Christsein zu eigenen Konditionen ist so ein Irrtum. Der Herr zwingt dich nicht, mit diesen Dingen übereinzustimmen. Wir entscheiden. Und ich ermutige dich heute, entscheide dich dazu, schau dir an, was sind Hindernisse in meinem Leben und wo fehlen mir konkret Bedingungen? Wo fehlt mir, dass ich Gott begegne mit Glauben und Zuversicht? Wo bin ich ihm begegnet? Mit Vorwurf, mit Ärger, mit diesem ganz tief drinnen versteckten Ding im Herzen. Ich habe so oft gebetet, warum hörst du mich nicht? Bei dem und bei dem und bei dem funktioniert das. Warum nicht bei mir? Ich habe finanzielle Not. Ich habe ja auch gebetet, aber ich kriege keine Hilfe. Wieso kriegen die anderen da Hilfe? So können wir Gott nicht begegnen. Machen wir uns im Klaren, bei aller Barmherzigkeit und Liebe und Freundlichkeit, die er bereithält für uns, es ist der lebendige, mächtige, furchterregende Gott. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du uns da erschütterst und wo du uns heute erschüttert hast, lass uns nicht wieder los damit. Ich bitte dich, dass wir darüber keine falsche Ruhe und keinen falschen Frieden erleben. Ich bitte dich, dass das so lange in uns rumort und Unruhe erzeugt, bis wir gute Entscheidungen treffen. Ich bitte dich von Herzen, Heiliger Geist, bewahre uns davor, dass wir über verkehrte Dinge so einen falschen Frieden erleben. Bitte bewahre uns davor. Herr, ich danke dir, dass du uns so liebst und dass dein Wort so klar ist. Du bist ein Gott, der sehnsüchtig darauf wartet, unsere Bitten zu hören und zu erfüllen, unsere Gebete zu hören. Ich danke dir für deine Verheißungen, Jesus. Ich danke dir, dass du das gesagt hast, dass jeder Bittende empfängt. Und dass jeder, der sich an den himmlischen Vater wendet, in deinem Namen, dass da gehört wird. Und das wollen wir erleben, einem ganz anderen Maß, Herr. Danach sehnen wir uns. Und wir geben zu, Herr, wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr in unserem Leben. Wir können unser Leben nicht führen aus eigener Kraft. Wir sind darauf angewiesen, dass du unsere Bitten hörst, dass du uns hilfst, dass du uns gesund machst, dass du uns aus finanziellen Nöten herausbringst, dass du uns bessere Beziehungen schenkst und was auch immer. Herr, und ich weiß, du sagst es in deinem Wort, dass du uns versorgst, dass du mit uns sein willst und dass du uns alles geben willst. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Ich bete für die unter uns, die über so viele Jahre Bitterkeit festhalten, über so viele Jahre einen Vorwurf gegen eine andere Person in ihren Herzen ernähren. Ich bete, Heiliger Geist, lass das explodieren. Lass dieses Jaurefass auseinanderfliegen. Ich bete, dass da Dinge in Bewegung kommen, die so feststecken, die so tief unten im Keller zugedeckt sind. Herr, ich bete, gib Licht, wo wir Leichen im Keller haben und uns gar nicht mal selber eingestehen wollen, dass sie da sind. Tu dein gutes Werk, Heiliger Geist. Es ist immer gut, ans Licht zu kommen. Das bedeutet immer Heilung und Wiederherstellung. Herr, du sagst es im Jesaja, diese Schriftstelle, wenn eure Sünde rot wäre wie Karmesin, wie Purpur, schneeweiß sollen wir werden. Herr, ich danke dir, dass du so ein Gott bist, dass du uns nicht mit diesen Leichen im Keller alleine lässt. Ich danke dir, dass wir die rausholen können und bringen können und dass du uns frei machst, dass du uns in Freiheit entsenden willst und kannst, Herr. Ich danke dir für die Kraft, die in deinem Blut ist. Und ich danke dir, dass du uns in die Lage versetzt, dass wir vergeben können, dass wir richtig entscheiden können, dass wir richtig denken können. Danke, Heiliger Geist. Das ist keine Unmöglichkeit. Das ist kein Hirngespinst. Das ist real. Ich will dich wirklich ehren dafür, Jesus, dass du so mit uns bist und dass du uns so ziehst zu dir. Danke dafür von ganzem Herzen, Herr. Amen.